ich erzähle in dieser Predigt ein, zwei Geschichten, die brauchen vielleicht eine Nacharbeit zu Hause und die sind nicht so ganz für Kinder geeignet. Also ihr müsst selber ein bisschen überlegen, ob ihr wollt, dass eure Kids diese Geschichten hören oder nicht. Ich fange gleich mit einer an. Und zwar mit einer Geschichte aus dem Dritten Reich, die ich bei Philipp Friedmann gelesen habe. Und zwar im Warschauer Ghetto. Im Warschauer Ghetto war ein Ort, wo Juden vernichtet wurden. Und da war ein junges Mädchen. Und dieses junge Mädchen hieß Zosia. Und dieses junge Mädchen war wunderschön und hatte wunderschöne Augen. So Augen, wie aussahen wie Diamanten. Und ein deutscher Soldat sieht dieses Mädchen und schaut sie an und ist begeistert von diesen Augen. Von diesen Augen, die aussehen wie Diamanten. Und dieser deutsche Soldat sagt zu seinen Kollegen, hey, diese Augen sind so schön, da könnte ich mir einen Ring draus machen und für meine Frau auch noch einen. Und dieser Kollege ist begeistert und nimmt dieses junge Mädchen am Arm und sagt, hey, lass mich mal deine Augen sehen. Und beide Soldaten sind begeistert und sagen sie, komm, lass sie uns rausschneiden. Und ein schallendes Lachen von den Soldaten ertönt. Und im letzten Moment liegt diese Zosia ohnmächtig auf dem Boden. Und da, wo diese wunderbaren Augen wie aussahen, wie Diamanten waren, waren nur noch zwei blutige Wunden. Und die Soldaten haben dann erlaubt, der Mutter reinzukommen und sich um diese Zosia zu kümmern. Aber nicht lange und dann wurde dieses blinde Mädchen vernichtet. Hey, was für Emotionen und Gefühle hast du, wenn du diese wahre Geschichte hörst? Was passiert da in dir? Welche Emotionen und Gefühle sollte Gott haben, wenn er diese wahre Geschichte erlebt, mitbekommt? Was wünschst du dir für Gefühle, für Emotionen, die Gott in diesem Moment haben soll? Als ich die Geschichte gehört habe, habe ich versucht, das, was da in mir abgeht, zu fangen und einen Satz draus zu machen. Obwohl ich mich über die Unanständigkeit der Vorstellung vom Gotteszorn beschwert hatte, oder? Das hat immer was in mir ausgelöst. Kam ich auf diese Idee, dass ich mich gegen einen Gott auflehnen müsste, der beim Anblick dieser Geschichte nicht zornig war. Stellt euch einen Gott vor, der diese Geschichte gleichgültig anschaut und nicht zornig wird. Zum Glück wird Gott zornig, weil sonst hätten wir ein Problem. Zum Glück schaut sich Gott diese Geschichte nicht nur unbeteiligt an und das löst nichts in ihm aus. Zum Glück löst diese Geschichte in Gott Zorn aus. Und es fällt uns schwer, diese Beurteilung und diese Bestrafung vom Bösen bei Gott zu lassen. Aber ich glaube, wir müssen das und wir sollen das. Ich glaube, wir verlieren dort eine Sicht auf den Zorn Gottes. Ich müsste mich auflehnen gegen einen Gott, der nicht zornig ist. Der nicht zornig ist. Aber was ich realisiere ist, dass das Konzept von einem zornigen, von einem wütenden Gott Probleme in den christlichen Köpfen aufwirft. Das stößt an ein Problem und ich höre dann Formulierungen wie, hey, guck, dieser Zorn Gottes führt dazu, dass ich dieser Bibel und diesem Gott nicht mehr vertrauen kann. Dieser Zorn Gottes führt dazu, dass ich diesem Gott, an diesen Gott gar nicht glauben will. Dieser Zorn Gottes führt dazu, dass ich denke, hey, diese Religion ist primitiv und lass uns doch vorangehen. Der moderne Mensch, der spricht am meisten auf ein Gottesbild an, das sehr zahm auf diese Straftaten, die wir in unserem Leben tun, auf die Sünde, die wir in unserem Leben tun, anspringt und sagt, okay, ich will eigentlich einen Gott, der friedfertig, sanftmütig, barmherzig ist. Ich will keinen Gott, der gewalttätige Reaktionen ausübt. Und mir scheint so, dass auch die Kirche immer mehr diese heilige Liebe Gottes verlieren. Das Konzept bringt Probleme in unseren Köpfen. Es wird ein unverständlicher Zorn, wenn wir darüber reden. Ich zeige euch, was ich meine. Wir tauchen ein in diese Samuel-Geschichte und wir befinden uns immer noch an diesem Punkt, wo die Bundeslade der Hauptdarsteller ist. Und nachdem die Bundeslade bei den Philistern ganz schön viel Leid zugefügt hat, wird die Bundeslade über 4 verschiedene Stationen zurück nach Jerusalem geholt. Und wir wollen uns 2 von diesen Stationen anschauen und schauen, was da passiert und was diese Bundeslade auslöst. Die erste ist in Bet-Shemesh. Und der Herr schlug etliche von Bet-Shemesh, denn sie hatten die Lade des Herrn gesehen. Und er schlug im Volk 70 Mann. Da trug das Volk Leid, dass der Herr einen so großen Schlag gegen das Volk getan hatte. Versteht ihr was von dieser Unverständlichkeit, von diesem Zorn, von diesem Problem, das dieser Zorn auflöst? Für die ganz genauen Bibelleser ist es eine spannende Stelle, denn je nachdem, auf welche Überlieferungstexte man zurückgeht, auf welche Überlieferungstexte die Übersetzung zurückgeht, steht da gesehen oder angeschaut. Andere Übersetzungen auf andere Überlieferungen sagen, sie hatten keine Freude daran. Und auch bei der Zahl 70 gibt es Probleme. Das steht an manchen Stellen 70, bei manchen Stellen steht 70 plus 50.000. Aber egal, welche Variante wir wählen, diese Unverständlichkeit vom Zorn Gottes bleibt. Wie gehen wir damit um? Da kommt diese Bundeslade zurück und diese Menschen schauen sie sich an, schauen vielleicht rein und sie sterben. Der Zorn Gottes trifft sie. Es löst Probleme aus, nicht? Noch eine Kostprobe. Und diese Kostprobe, die wäre eine filmreife Szene. Stellt euch diese Szene vor. David entscheidet sich, hey, ich möchte, dass die Bundeslade zurück nach Jerusalem kommt. Und David arrangiert alles und Tausende kommen da zusammen. Und die jammen richtig, oder? Die tanzen und die singen aus voller Kraft. David vorne dran. Und dann, da ist der Usa. Und der führt diese Bundeslade, die auf einem Karren, auf einem Ochsenkarren ist. Und er ist dafür verantwortlich, dass die Ochsen den richtigen Weg gehen. Und plötzlich stolpern die Ochsen. Und die Bundeslade kippt und schiebt sich Richtung Boden. Und der Usa greift ein und hält diese Bundeslade fest. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest. Denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, sodass er dort starb bei der Lade Gottes. Unverständlichkeit vom Zorn Gottes. Probleme. Wisst ihr, wenn ich diese Geschichten lese, und da gibt es einige davon in der Bibel, dann ist es ungefähr so wie bei der erfundenen Geschichte, ich betone erfunden, die ich euch jetzt erzähle. Stellt euch vor, ich stehe hier und auf der anderen Straßenseite sitzt ein Bettler. Und ich höre den Bettler rufen, ah, ich brauche noch einen Stutz und so. Und dann sehe ich da eine wunderschöne Frau mit einem bunten Kleid. Und ich sehe sofort, ja, das ist meine Frau Liska. Und ich sehe den Bettler und ich denke, oh nein, jetzt gibt sie dem 10 Stutz. Von den 10 Stutz hätte ich auch einen Döner essen können. Und sie läuft an diesem Bettler vorbei und es passiert was völlig anderes. Die Liska fängt plötzlich an, auf den Bettler einzuschlagen, einzutreten und ist gewalttätig gegenüber dem Bettler. Und ich auf der anderen Straßenseite, ich bin schockiert und denke mir, boah, macht ihr das immer, wenn ich nicht dabei bin? Kenne ich meine Frau wirklich? Will ich wirklich mit dieser Frau zusammen sein? Und ähnlich geht's mir, wenn ich diese Stellen anschaue. Hey, kenne ich diesen Gott wirklich? Hey, macht er das immer? Hey, will ich überhaupt so einen Gott anbeten? Will ich überhaupt zu so einem Gott eine persönliche Beziehung haben? Ja, wir müssen uns mit diesen Stellen auseinandersetzen, weil die Menschen haben Fragen, haben Anfragen an diese Stellen. Dann sagen die, ja, ich will nicht glauben wegen so einem Gott. Oder sie sagen, ja, komm, lass uns diese Religion hinter uns lassen, das ist primitiv. Wir müssen damit ringen, auch wenn wir solche Gefühle haben. Hey, wenn ich das bei meiner Frau sehen würde, dann würde ich erstmal fragen, hey, irgendwas muss doch da los sein, irgendwas anderes muss doch da passiert sein. Vielleicht ist der Bettler ja gewalttätig geworden oder er ist ein Spion oder er ist ein Terrorist oder sowas, wer weiß. Aber ich würde fragen, ich würde bei meiner Frau nachfragen, ich würde Nachforschungen anstellen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Tipp für solche Verse in der Bibel, für alle Situationen, glaube ich auch, dass man Nachforschungen anführt und nachfragt und tiefer bohrt, um sich dann ein Urteil zu fällen. Also lass uns das mal machen, lass uns mal ein bisschen tiefer bohren. Und das Erste, was passiert, wenn man das macht, ist, dass man relativ schnell merkt, na Gott hat den Israeliten ganz genaue Regeln gegeben für den Transport von der Bundeslade. 2. Buch Mose, 3. Buch Mose, 4. Buch Mose ist voll mit Anweisungen. Ich habe euch die mal so die wichtigsten rausgeschrieben. Wenn die transportiert wird, die Bundeslade, dann muss die abgedeckt sein. Dann sollte die abgedeckt sein. Und wenn man sie transportiert, dann soll sie nicht auf einer Karren oder irgendwie sein, sondern sie sollte getragen werden. Dafür gab es diese Stäbe und diese goldenen Ringe. Und die sollten dann von 4 Männern auf den Schultern getragen werden. Und diese Männer sollten Leviten sein, also priesterliche Herkunft. Und diese Männer sollten extra für diese Aufgabe, für diesen Transport geweiht sein. Und man sollte auf keinen Fall diese Bundeslade berühren. In der ersten Situation, als die Bundeslade zurückkommt nach Bet Shemesh, da langen die wahrscheinlich an und gucken rein und verstoßen wohl gegen eine der Regeln. Und auch bei Usa, und da wollen wir ein bisschen genauer hinschauen, weil wir da ein paar mehr Informationen haben, da werden diese Regeln gebrochen. Da halten die sich nicht an diese Regeln. Also wahrscheinlich ist die Bundeslade nicht abgedeckt. Getragen wird sie nicht. Sie haben die auf diesen Ochsenkarren gestellt. Und wie? Wenn sie diese Stäbe nicht hatten? Ja, wahrscheinlich mussten sie sie schon mal anlangen. Haben sie also berührt, auf diesen Ochsenkarren draufzustellen. Der Usa war kein Levit. Wir wissen nicht, ob er geweiht war. Berührt haben sie sie wahrscheinlich auch und er vor allem. Also an dieser Situation merken wir ja, die Regeln wurden gebrochen für den Transport der Bundeslade. Aber führt dieser Regelbruch dazu, dass der Usa die Todesstrafe bekommt? Ich habe so meine Zweifel daran. Das spielt bestimmt eine Rolle. Aber lass uns noch mal kurz hinterfragen. Also, die haben eine ganze Reihe von Regeln gebrochen. Warum stirbt dann erst der Usa? Warum nicht in dem Moment, wo sie die Lade auf den Karren stellen? Warum nicht David, der das Ganze zu verantworten hat? Warum trifft es den USA? Also ich glaube, da müssen wir noch ein Stück tiefer gehen und realisieren, was da noch los ist, was dann sich noch abspielt. Ich glaube, das Grundproblem, das USA hatte, ist, dass er nicht dran geglaubt hat, dass Gott heilige Liebe ist. Und durch diese heilige Liebe entsteht da eine Kluft zwischen Mensch und Gott. Der Mensch nimmt uns ernst. Er nimmt dich ernst, weil er dich liebt. All dein Handeln nimmt er ernst. Auch wenn es ungerecht ist, auch wenn es sündiges Handeln ist, auch wenn es unreines, unheiliges Handeln ist, dann nimmt Gott dein Handeln ernst. Der wischt das nicht einfach so weg. Aber Gott nimmt auch sich ernst, der heilige Liebe ist, der Heiligkeit ist und kann auch das nicht einfach wegwischen. Und dadurch entsteht eine Kluft zwischen der Heiligkeit und der Unheiligkeit. Und die kann nicht einfach so überbrückt werden. Diese Heiligkeit Gottes ist gefährlich, wenn man sich ihr falsch nähert. Aber diese Heiligkeit Gottes lässt auch neues Leben, lässt auch Heilung entstehen, wenn man sich dieser Heiligkeit richtig nähert. Der USA, der hat einen Instinkt und er hebt diese Bundeslade fest. Aber was steckt hinter diesem Instinkt? Er sagt, okay, ich möchte nicht, dass die Bundeslade auf den schmutzigen Boden fällt und unrein wird. Also halte ich sie. Aber ist denn der USA nicht auch unrein und schmutzig? Lass uns mal kurz theologisch über Boden nachdenken. Also der Boden hat die Aufgabe, schmutzig zu sein. Und dann macht man da was rein, pflanzt man da was rein. Und dann wächst es da drin. Das ist die Aufgabe vom Boden. Und der Boden macht genau das, was Gott möchte. In den meisten Fällen, wenn du was reinpflanzt und dich da ein bisschen drum kümmerst, dann wächst da auch was draus. Also Gott macht genau das, der Boden macht genau das, was Gott möchte. Und USA? Liebt der USA den Nächsten wie sich selbst? Handelt er immer wieder in Liebe und in Gerechtigkeit? Handeln wir immer wieder so, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst? Handeln wir immer wieder so, dass wir in Gerechtigkeit und Liebe handeln? Nein. Wir sind unrein. Wir behalten uns sündig. Da ist eine Unheiligkeit. Aber USA respektiert und glaubt nicht an diese Kluft, an diesen, dass Gott heilig ist und er unheilig ist. Ihr seht also, Gottes Zorn wird immer dann ausgelöst, wenn seine Ehre, wenn sein Gesetz, wenn seine Beziehung zu den Israeliten in Gefahr sind und er möchte sie schützen. Es ist also nichts Unerklärliches an Gottes Zorn. Seine Erklärung ist immer die Gegenwart des Bösen oder der Ungerechtigkeit in irgendeiner Form. Vielleicht habt ihr jetzt das Gefühl, oh, hey, wenn ich nächstes Mal der Liska meiner Frau begegne, oh, da muss ich aufpassen. Wer weiß, wie sie reagiert auf mich. Vielleicht schlägt sie auch auf mich zu. Ähnlich geht es mir, vielleicht geht es dir ähnlich mit Gott jetzt, wo du sagst, okay, hey, muss ich Angst haben vor dem Zorn Gottes? Hey, wenn ich sein Gesetz überdrehe oder wenn ich seine Ehre verletze oder wenn ich seine Beziehung gering schätzt? Hey, also vor meiner Frau braucht ihr keine Angst haben. Ich habe ja vorhin betont, es ist eine erfundene Geschichte. Also nähert euch ihr ganz ungefährlich. Ihr braucht keine Angst haben bei ihr. Aber wie ist es bei Gott? Ich glaube, die Grundlage vom christlichen Glauben ist, dass wir uns diesem Gott nähern im Vertrauen und nicht in der Angst. Und das können wir, weil Gott eine lange Nase hat. Herr, Gott hat eine lange Nase. Jetzt irritiere ich euch vielleicht ein bisschen. Hä? Aber Gott stellt sich vor und seinen Namen. Und seht, was dort steht. Da stieg der Herr in der Wolke herab und trat dort neben ihn, neben Mose, und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Langsam zum Zorn. Und wörtlich steht dort ab. Und wörtlich übersetzt bedeutet es Nase. Es ist auch das gleiche Wort, wie in der zweiten Samuel-Stelle benutzt wird. Ab bedeutet Nase. Und in diesem Fall hier lange Nase. Und es kommt daher von dieser Nase, von diesem Schrauben, von diesem... Wenn man wütend wird, wenn man zornig wird, oder? Das steckt hinter diesem Begriff. Gott ist langsam zum Zorn. Wisst ihr, wenn ich mir so die Welt anschaue, dann denke ich mir doch, Mann, Gott sei doch mal ein bisschen früher, schneller zornig. Wenn ich nach Syrien schaue, was dort abläuft, da wünsche ich mir, dass der Zorn Gottes früher kommt und dass er richtig eingreift. Aber Gott ist langsam in seinem Zorn. Und das Geniale daran ist, dass sich diese Aussage durch das ganze Alte Testament zieht. Und das Geniale ist auch daran, dass Gott nicht aus einem Affekt, aus einer Emotion raus zornig ist, wie wir manchmal das werden. Gott ist langsam zum Zorn. Und deshalb kannst du Gott im Vertrauen begegnen und nicht in der Angst. Gottes Zorn ist langsam. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, es gibt Gründe für diesen Zorn Gottes. Ja, klar, dass Gott zornig wird. Aber vielleicht denkst du auch, naja, komm, hey, also das reicht mir nicht. Nee, das löst immer noch Fragezeichen in mir aus. Es stellt mich nicht zufrieden, es ist immer noch unverständlich für mich. Und vielleicht führst du deinen Gedanken weiter und sagst, naja, vielleicht bräuchten wir einen Gott, der zornlos ist. Einen Gott der zornlosen Liebe. Ich erzähle euch eine Geschichte, die mir hilft dabei und mich immer wieder daran erinnert, dass ich auch nochmal die Geschichte hinter der Geschichte sehen muss. Ein Mädchen im Kinderheim. Sie kommt ganz frisch und die Betreuerin zeigt ihr Zimmer und erklärt ihr alles. Und am nächsten Morgen kommt die Betreuerin und will sie wecken und steht vor ihrer Tür und es riecht und stinkt erbärmlich. Und sie ist, hey, was ist hier los? Und sie geht rein und weckt dieses Mädchen und sieht, dass an der Wand, die ganze Wand voller Kot ist. Und die Betreuerin fragt, hey, was ist denn los? Kannst du überhaupt schlafen bei so einem Gestank, bei so einem widerlichen Geruch? Aber das Mädchen reagiert nicht drauf und ist sehr verschlossen. Also macht die Betreuerin den Kot wieder alles weg und am nächsten Morgen steht sie wieder vor der Tür und es stinkt wieder. Und sie geht rein und es ist genau das gleiche Bild. Und die Betreuerin macht es wieder weg und ruft die anderen Betreuer zusammen für eine Krisensitzung und sie überlegen, was sie machen sollen. Am Abend geht dann die Betreuerin mit dem Mädchen wieder ins Zimmer und malt ihr an die Wand ein großes Rechteck. Und sagt, hey, guck, mach das doch bitte dorthin, nur in das Rechteck, schmier dein Kot nur in das Rechteck. Und am nächsten Morgen ist es tatsächlich so, nur in dem Rechteck. Und die Betreuerin fragt sich, warum kann sie bei diesem Geruch schlafen und warum macht sie das? Und es braucht eine lange Beziehungsarbeit. Aber dann kommt dieser Punkt, wo das Mädchen sich öffnet gegenüber der Betreuerin. Und sie sagt, weißt du, mein Papa hat mich immer misshandelt. Immer wenn er getrunken hat, hat er mich misshandelt. Und einmal hatte ich so eine große Angst, dass ich dabei in die Hose gemacht habe. Und das fand mein Vater so widerlich und eklig, dass er mich in Ruhe gelassen hat. Und seitdem schütze ich mich selber. Für dich ist es Gestank, aber ich weiß, dass ich dadurch in Ruhe und Frieden und ohne Missbrauch zu werden schlafen kann. Da steckt was hinter der Geschichte. Die Geschichte hinter der Geschichte, das Prinzip hinter der Geschichte. Wenn wir Gott auf die Anklagebank setzen, dann lasst uns doch mal fragen, was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Was verlieren wir denn, wenn wir den Zorn Gottes aufgeben? Wenn wir sagen, wir wollen einen zornlosen Gott? Wenn wir sagen, wir wollen eine zornlose Liebe? Was verlieren wir denn, wenn wir das aufgeben? Hey, stellt euch vor, Gott bei solchen Geschichten wie der von der Zosia oder auch bei dem Mädchen würde nicht mehr zornig werden. Stellt euch vor, dieser Gott würde das gleichgültig anschauen, ohne irgendeine Emotion, ohne eine gerechte Reaktion drauf. Wenn Gott nicht zornig wird, dann haben wir ein Problem. Ja, dieser Gott wird zornig. Dieser Gott wird zornig über das, was in dieser Welt passiert. Gott wird zornig über die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt zustande kommt. Gott wird zornig über all die Armut, all das schlechte Behandeln von uns Menschen gegenüber anderen. Gott wird zornig, wenn er sieht, dass sein Ebenbild den anderen quält und unterdrückt. Ja, Gott wird zornig. Und Gott wird auch manchmal zornig, wenn er auf unser Leben schaut und wir in Ungerechtigkeit unterwegs sind, wenn wir Ungerechtigkeit ausüben. Aber zum Glück, und ich lobe Gott dafür, dass er zornig wird, weil das bedeutet auch, dass es ihm wichtig ist, was du tust, dass es ihm nicht egal ist, was du tust, dass es bei ihm eine Reaktion auslöst, dass er dich liebt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über Zorn Gottes reden, dann müssen wir ihn in die größere Lehre vom Zorn Gottes reinsetzen und diese Stellen von der Bundeslade in diesem größeren Rahmen anschauen. Gottes Zorn ist nicht ein Gegensatz zu seiner Liebe, sondern Gottes Zorn ist ein Ausdruck seiner Liebe. Gottes Zorn ist ein Aspekt seiner heiligen Liebe zu uns. Wie steht da? Der Zorn Gottes, der wird zur Liebeserklärung für uns. Was, wenn Gott nicht mehr zornig wird? Was, wenn Gott nicht mehr zornig wird über die Ungerechtigkeit, die wir in dieser Welt vollbringen? Er wird zornig, weil es ein Aspekt seiner heiligen Liebe ist. Gottes Zorn wird zur Liebeserklärung für dich. Ich glaube, unser großes Problem liegt hier, weil die Sünde nicht unseren eigenen Zorn hervorruft, weil wir über unsere Sünde, über unsere Ungerechtigkeit in unserem Leben gar keinen Zorn mehr empfinden, weil es uns gar nicht mehr schockiert. Deshalb haben wir auch ein Problem und deshalb ist es schwierig für uns zu glauben, dass wenn Gott diese Sünde sieht, zornig wird, dass es bei ihm Zorn hervorruft. Ich glaube, wir dürfen diese Lehre vom Zorn Gottes nicht beiseite schieben und sagen, wir brauchen einen zornlosen Gott. Ich glaube, wir müssen sie wiederentdecken. Wir müssen diese heilige Liebe, diese Heiligkeit Gottes wiederentdecken. Dann hilft sie vielleicht auch uns in unserem eigenen Leben, die Sünde, die wir selbst begehen, auch wieder zu entdecken und zu entdecken, dass es uns vielleicht zornig machen kann. Ich wünsche mir, dass wir einen Blick auf diesen Zorn Gottes werfen und sagen, hey, das ist eine Liebeserklärung an uns. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab du Dank. Hab du Dank, dass du nicht ein Gott bist, der unbeteiligt zuschaut. Hab du Dank, ja, gelobt seist du für deinen Zorn. Danke, dass es dir nicht egal ist. Danke, dass du uns und unser Handeln ernst nimmst. Danke, dass du auch deine Heiligkeit, deine heilige Liebe ernst nimmst. Ja, Herr Jesus, ich danke dir dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du in uns was bewegst, dass wir diesen Zorn Gottes als Liebeserklärung an uns auch sehen können. dass wir realisieren, dass du heilige Liebe bist, dass du heilig bist. Danke, Herr Jesus, dafür. Amen.